Lass doch mal deine Mutter deinen Online-Shop ausprobieren. Also zeig ihr mal die Werbung und sag ihr mal, guck mal, wie fühlst du dich, was denkst du? Und dann wirst du eine ganz andere Brille sehen und eine ganz andere Perspektive. Und dann siehst du, wie das auch benutzt wird.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zum zweiten Teil von Next Level Time for Learning. Wir sprechen über Conversion-Optimierung mit Anas. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben sollt, seht mal zwei Episoden zurück. Da fängt der ganze Spaß an. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist halt einfach eine grandiose Folge. Im zweiten Teil geht es in allererster Linie auch darum, wie schaffen wir es, durch smarte Bundles zum Beispiel auch nochmal den AOV zu erhöhen. Und wie schaffen wir es durch kleine Hacks, die Anas mitgebracht hat, einfach die Shops nochmal aufs nächste Level zu bringen. Weil eins der größten Themen, auch gerade im Affiliate-Marketing, ist, wie schaffen wir es, den AOV zu erhöhen, die Conversion Rate zu erhöhen und damit im Endeffekt auch den Payout für den Affiliate zu steigern. Also, ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß im zweiten Teil. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Euer Navid. Und da meintest du ja auch gerade eine Sache, und das war ja sehr, sehr interessant. Ne? Du solltest halt im Endeffekt auch irgendwie dann ein AOV haben von irgendwie 60, 70 Euro, weil sonst wird natürlich auch die Akquirierungskosten schwierig. Wenn wir jetzt mal gerade wieder von dem Beispiel ausgehen, du verkaufst Seife und du hast halt irgendwie, keine Ahnung, Seife kostet irgendwas zwischen 5 bis 10 Euro. Und ich kenne ja auch viele, also gerade auch mit den Leuten, mit denen ich rede, gerade in den Audits, die einfach sagen, ja, unsere Herausforderung ist halt einfach, wir haben AOV von 22, 23 Euro. Mhm. Und daher ist, sage ich mal, sowas wie Paid Social für uns einfach überhaupt nicht tragbar und funktioniert nicht. Helft dir da einfach auch, sage ich mal, was du ja auch gerade meintest, ein Problem zu generieren und ein Bundle zu erstellen? Weil ich glaube, die einzige Lösung, die ja dann noch bleibt, ist ja einfach Bundeln von Produkten, oder?
Ja, Offer kreieren macht man ja auch irgendwo durch Design und Kommunikation. Bedeutet, wir hatten jetzt letztes Mal einen Call, super interessant, der verkauft Kinderbücher. Und das war ein 50-Euro-Paket Kinderbuch plus Tragetasche.
Okay.
Also das Kinderbuch gab es noch als Tasche dazu, mit dem jeweiligen Symbol oder mit der Symbolik oder mit diesem Drachen dann auf der Tasche drauf. Was ich zu ihm gesagt habe im Call ist, mach doch das Buch teurer und leg die Tasche extra an als 50-Euro-Produkt und sag Gesamtwarenwert von 120, aber jetzt für 70 Euro. So ist A, das ganze Produkt um 20 Euro teurer und der Gesamtwarenwert ist für den Nutzer höher und das Produkt gibt auch mehr nach mehr Wert aus. 70 Euro für das Buch, das kann nur ein krasses Buch sein. Was kann dieses Buch? Weil dieses Buch war ein Buch, wo nicht was mit Lesen zu tun hat, sondern zum Fühlen. Also okay. Es hat verschiedene Schichten an Materialien und das soll dem Kind irgendwie im ersten Lebensjahr helfen, kognitiv voranzukommen. Und das, finde ich, ist 70 Euro wert.
Ja, und das ist aber auch auf jeden Fall ein sehr guter Painpunkt, um einfach mit Haptik dann
genau. Einfach
genau in die Richtung zu gehen. Und ehrlich gesagt, unter uns, mal Hand aufs Herz, gerade wenn man ein neugeborenes Kind hat, ich glaube, ich sind 70 Euro.
Exakt. Und du kriegst noch eine 50 Euro Tasche dazu, die jetzt erst 50 Euro wert ist. Davor war sie keine 50 Euro wert. Weil am Ende tust du ja auf deinen Ad-Kanälen ja nicht die Tasche bewerben, sondern du bewirbst ja eigentlich das Buch und das Problem, was das Buch löst. Deswegen können wir den Wert steigern von dem Buch und die Tasche als kostenloses Add-on geben, weil keiner ist gekommen wegen der Tasche. Die Tasche ist jetzt nur da, weil sie da ist. Und so kann man sich dann Angebot schnüren. Nächstes Angebot wäre zum Beispiel 3 für 2. Super, super krasses Angebot. Aber da muss man auch gucken, ob das passt. Wen ich kenne, ist zum Beispiel Pummies. Die sind groß geworden mit 3 für 2. Das liegt daran, dass man Hausschuhe einfach super easy mal 3 Stück kaufen kann. Wenn man frisch in eine Wohnung gezogen ist, dann hat man halt 3 Hausschuhe zu Hause, weil es macht Sinn, wenn Besuch kommt, wenn Mutter vorbeikommt, man ist sogar zu dritt zu Hause, da macht es Sinn. Aber ein 3 für 2 für einen Kamerablitz macht keinen Sinn, weil du brauchst nur einen Kamerablitz.
Richtig.
Genau. Dann noch vielleicht weitere Offers, Abo-Offer, dass wenn man das im Abo nimmt, dass es dann günstiger ist und Mengen-Offer, dass man sagt, okay, kaufe 5 Stück und erhalte den Prozentsatz. Das sind so die Offers, die am besten funktionieren.
Aber siehst du auch gerade das Abo-Thema, ist das wirklich auch... Hast du das auch aus eurer Empirie mal vielleicht? Das würde mich mal interessieren. Wie hoch glaubst du ist von den ganzen Conversions das Abo-Thema? Weil ich habe auch einige unserer Kunden, die das machen, da wir im Endeffekt von Recurring Revenue nicht wirklich was sehen, also weil wir das auch nicht übermittelt bekommen. Ja. Hast du da irgendeine Benchmark?
Benchmark tatsächlich nicht, weil Abo, wie gesagt, es ist wie mit dem 3-für-2, passt nicht zu jedem Case, aber für Hundefutter crazy. Also ganz abgefuckter Markt in meinen Augen. Also Hundefutter ist krass. Supplements, ja, auch krass. Also wir haben Kunden Molecular, die verkaufen Longevity. Für die ist Abo auch super interessant. Ja, es kommt auf den Use Case an, aber einen Benchmark habe ich jetzt nicht. Hat sich die Benchmark, da habe ich jetzt keine Benchmark.
Okay. Und wenn wir uns jetzt mal auch davon ausgehen, also auch gerade, wenn jetzt auch hier Hörer sind, die sagen, ey, hört sich ja alles spannend an, aber wo siehst du denn jetzt gerade auch vielleicht so Quick Wins? Weil wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber geredet. Ja, natürlich kann man auch, also ihr meint es auch selber, ihr habt ja größere Kunden, die sich im Endeffekt dann auch darüber Gedanken machen, hey, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe, ja, um einfach auch auf die nächste Stufe zu kommen. Aber gerade für Leute, die gerade anfangen und vielleicht auch das Geld nicht haben, hast du vielleicht auch mal Tipps oder Quick Wins, was Leute mal auch selber sich hinterfragen können in ihrem Shop, um einfach mal zu sehen, woran sie arbeiten können?
Ja, ich hole mal dafür ein bisschen aus. Also ganz kurz, damit man versteht, aus was E-Commerce besteht. E-Commerce besteht aus exakt drei Säulen. Das ist einmal Lead Generation, also von wo kommen neue Kunden, wie kriegen wir die akquiriert. Das geht durch Google, SEO, SEA, Geo, durch Paid Ads, durch Pinterest, durch verschiedene Kanäle. Also am Ende unterteilt sich die erste Säule auf Push und Pull. So, dann haben wir die mittlere Säule, das ist die Conversion. Jetzt wird das Produkt benutzt, also jetzt wird interagiert mit dem Produkt. Weil jetzt landet jemand auf der Seite und kann mit dem Produkt interagieren. Er kann das Produkt anschauen, er kann sich das Produkt anlesen, er kann sich über das Produkt informieren, er kann sich über die Brand informieren. Jetzt nutzt der User das, deswegen User Experience. Und jetzt auch das Thema Usability, also ist das funktionsfähig? Kann ich mit dem Produkt interagieren? Das ist unser Part. Und dann gibt's noch Retention. Retention ist dann dementsprechend E-Mail-Marketing, Facebook, Community-Treffen, Gewinnspiele und, dass du den Kunden dann hältst und dazu bringst, dass er nochmal kauft. Lotto im E-Commerce ist, wenn deine Retention Rate super hoch ist und du schaffst es, Kunden nicht mehr, also dass du den Kunden nicht mehr über Ads einkaufen musst, sondern dass der Kunde immer wieder einkauft, wie zum Beispiel über Abo. Abo ist so die maximalste Medaille, die du im E-Commerce gewinnen kannst, weil desto mehr Abo-Kunden du hast, desto höheren Verkaufswert hast du irgendwann dann, wenn du deine Brand verkaufen willst und du weißt einfach, dass du die X-Summe im Monat safe hast. So, jetzt habe ich E-Commerce ganz gut erklärt. Was gibt es für Quick Wins? Quick Wins sind als allererstes vielleicht ein bisschen Research zu betreiben. Also was über seine Kunden in Erfahrung bringen. Das kann man machen, indem man als allererstes eine Post-Purchase einbaut. Bedeutet, nach dem Kauf im Checkout baut man drei Fragen ein. Frage 1, gab es etwas, was dich vom Kauf fast abgehalten hätte? Das hilft dir, also wenn da die Leute antworten, antworten die meistens mit, ja, habe das Produkt nicht verstanden am Anfang. Hey, Versandkosten waren zu hoch. Hey, Versand über nach Schweiz hat nicht funktioniert, musste über einen Freund in Deutschland bestellen. Hey, Mobile-Menü ist nicht aufgegangen. Hey, Produktbilder haben nicht geladen. Hey, das gratis Geschenk war nicht in meinem Card drin. Das erfährst du alles über die erste Frage, gab es etwas, was dich fast vom Kauf abgehalten hat? Und damit hast du so eine Art Virenscan-System in deinem Shop. Damit siehst du immer, habe ich Fehler, habe ich Probleme, wo kann ich nachjustieren, wo kann ich nachoptimieren? Ich bin ehrlich, 90% aller unserer Optimierungen kommen aus dieser Frage.
Aber das ist auch eine offene Antwort, richtig?
Ja, eine offene Antwort kriegt man drauf. Zweite Frage ist, woher kamst du? Warum? Einfach, um mal so ein bisschen rauszutracken, wo lohnt es sich rein zu investieren. Wir haben Freunde, die fangen mit E-Commerce frisch an, die haben genau diese Fragen eingebaut und die wissen jetzt nach einem halben Jahr, okay, wir müssen unbedingt in SEO investieren, weil unsere meisten Kunden kommen durch Google. Der andere Kollege investiert jetzt komplett in ChatGPT-Optimierung und AI-Optimierung, weil er super oft anscheinend in AI vorgeschlagen wird und das gar nicht wusste. Bedeutet, hier finden wir erstmal heraus, wo finden uns die Leute und wo haben die mit uns interagiert und wo kann ich eventuell nachoptimieren, also tue ich den Lead-Kanal optimieren. Deswegen habe ich vorhin diese drei Säulen erklärt. Part 3 ist, gab es einen Grund, warum du bei uns gekauft hast? Damit tun wir Angels erfinden, neue, um Paid Ads zu schalten, weil so erfahren wir das Kaufmotiv. Weil oft wissen wir gar nicht, warum Nutzer bei uns kaufen. Oft denken wir wissen es, und da ist ein wichtiger Satz, you are not the user. Also du kannst erahnen, warum die Kunden dein Produkt kaufen, aber warum die es tatsächlich kaufen, erfährst du meistens erst, wenn du diese Frage mal so ein halbes Jahr laufen hast. Weil dann checkst du, okay, krass, die Leute kaufen mein Produkt wegen dem Griff. Die Leute kaufen mein Produkt, weil ich im Spiegel-Magazin war. Die Leute kaufen mein Produkt, weil ich der einzige Hersteller bin, der die gelbe Farbe hat. Es gibt Kaufmotive, die können wir nicht wissen. Die wissen wir erst, wenn wir auf eine Masse von Usern treten, die uns das beantworten. Und das können wir dann verwenden, A, um unser Lead-Kanal zu optimieren und B, um unseren Store zu optimieren und eventuell die Kaufmotive auf unserem Online-Shop dann durch Sprache und Design abzubilden. Wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe gekauft, weil ihr die einzigen Anbieter seid, die Biobaumwolle haben, dann heißt das für dich, okay, ich baue jetzt in der PDP eine Biobaumwoll-Section ein. Das ist das allererste, was ich machen würde, wenn ich wirklich mit Conversion mit Optimization anfangen will und mich mal so ein bisschen fragt, wo kann ich nachoptimieren. Nächste Sache ist, die man machen kann, die kann man super einfach machen, ist mal sich die Fragen aus Nutzersicht stellen. Also was denkt mein Nutzer, wenn er auf meiner Seite ist, als allererstes? Und diese Fragen sind ganz klar definiert, die stellt sich jeder von uns. Es ist einmal, warum geht es hier? Also warum bin ich hier überhaupt gelandet? Das musst du, okay, ganz kurz Kontext. Der Nutzer sieht eine Werbeanzeige und landet auf einer Seite. Jetzt sage ich 5 Fragen, die sich der Nutzer im Kopf stellt innerhalb von 0,5 Sekunden. Worum geht es hier? Was kann ich hier tun? Kann ich dieser Brand vertrauen? Was ist mein nächster Schritt? Wenn man die Fragen beantworten kann, in dem Hero-Bereich, wo der Nutzer landet, dann hast du auch wahrscheinlich eine hohe Conversion Rate auf der Seite, weil dann lohnt es sich für den Nutzer auch dementsprechend weiterzulesen oder weiter mit der Seite zu interagieren.
Spannend, aber das heißt auch in allererster Linie, auch was du meintest, ist ja dann auch gerade diese Information im Rückkanal auch dann wieder in den Lead-Bereich einfließen zu lassen. Weil im Endeffekt ist ja das Allerwichtigste, und ich glaube, das ist auch mal auch interessant, auch gerade in Bezug auch bei uns im Affiliate-Marketing, dass du diese Informationen dann halt auch natürlich komplett in der Werbebotschaft, also auch vorne rum, was du ja meintest, ne, dass die Leute einfach wissen, wo sie hier landen.
Ja.
Und nicht auf einmal du denen erzählst, hey, guck mal, ich verkaufe dir jetzt ein Einhorn und dann landest du auf einer Seite, wo irgendwie Seife verkauft wird und die Person denkt sich, what the fuck, was soll ich hier? Weil dann rein theoretisch die Bounce-Rate hoch ist und du so gleich wieder abspringst.
Genau, deswegen habe ich gesagt, die Seven Reasons Why Seite ist wahrscheinlich das geilste Konzept, was man raushauen kann am Anfang, weil hier beantwortet der Nutzer exakt, was er will, weil du schaltest ja Ads auch auf dieses Wort. Ein Grund, warum, also x Grund, bla bla bla, warum du unser Produkt brauchst oder warum das gegen Hausfall hilft oder warum das gegen Pickel hilft, ja? Und dann landet er auf der Seite und kriegt die Antwort darauf, also er kriegt, die Erwartungshaltung wird eingehalten. Bedeutet, worum geht es hier, weiß er, wird beantwortet. Was kann ich hier tun, wird beantwortet. Warum sollte mich das interessieren? Du hast auf die Ad geklickt. Kann ich diesem Shop-Anbieter vertrauen? Das ist dann Aufbau der Seite und dass man ein bisschen Trust hat, ein bisschen Leute, die das recommenden und einfach ein bisschen paar Siegel und Co. Und dann, was ist mein nächster Schritt? Mein nächster Schritt ist natürlich weiter scrollen und die nächsten 6 Gründe lesen.
Mhm.
Und wenn man das hinkriegt pro Seite, dann ist das schon 3/4 der Miete.
Und wenn wir uns das mal überlegen, 3/4 der Miete, ich meine, du surfst wahrscheinlich auch tagtäglich das ganze Internet.
Ja.
Wie viele Leute würdest du denn sagen, machen das jetzt gerade schon?
Also ich analysiere jeden Tag, glaube 5 bis 6 Stores und 5 bis 6 haben es nicht.
Das ist doch schön, das ist ja auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung.
Selbst große Stores haben das nicht, weil ich bin ein Experte in dem Bereich, ja. Trotzdem fällt es mir schwer, einfach aus Ego-Gründen auch mal richtig zu sagen, ich bin Experte, Experte, Experte. Aber es gibt zu wenige, die sich mit diesem Thema beschäftigen, deswegen ist es eigentlich super easy, in dem Bereich zu sagen, man ist Experte. Also, weil, verstehst du, was ich meine? Weil wer beschäftigt sich denn wirklich damit, wie Nutzer am Ende mit Entscheidungen treffen?
Ganz wenige Leute.
Und beim Zusammenbasteln eines Online-Shops denkt ja niemand dran, okay, wie fühlt sich der User? Deswegen sind diese 5 Fragen, die ich gerade gesagt habe, so wichtig. Und deswegen hat man damit auch schon 3/4 der Miete gezahlt. Weil das ist doch das, was sich der Nutzer fragt. Und das müssen wir beantworten. Wir sind in einem riesen Markt von Google-Ergebnissen, haben wir 100.000 Google-Ergebnisse. Auf der ersten Seite gleich 6 gesponsert. Der Kunde geht da durch alle 6 durch. Und am Ende kauft er da, wo sein Gefühl ihm am meisten sagt, okay, da fühle ich mich wohl. Und das Gefühl ist am meisten getriggert. Also in dem Moment, wenn diese 5 Fragen beantwortet sind.
Hi, hier ist euer Navid. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde euch aber gerne um was bitten. Bitte abonniert den Kanal, schreibt uns ein Review, entweder bei Spotify, bei Google, bei Apple Music, wo auch immer ihr möchtet, bei Audible, bei Amazon, bei Deezer und teilt einfach unseren Podcast mit so vielen Leuten, wie es geht. Dadurch können wir einfach die Reichweite erhöhen und einfach noch mehr Leute von unserem Online-Marketing-Kanal des Affiliate-Marketings begeistern. Ich danke euch. Ciao. Ja, ich glaube, das hat sich halt echt enorm verändert. Ich weiß noch, wo wir damals mit Online-Marketing angefangen haben. Da war halt echt der Hauptpunkt, du hast Werbung geschaltet, die kam auf eine Landingpage, die sind gar nicht abgesprungen. Entweder sie haben gekauft oder sie waren nie da.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und ich glaube halt auch jetzt, auch bis, glaube ich, Corona war halt auch für den E-Commerce so ein richtiges Schlaraffenland. Ich glaube, da sind so diese ganzen Shops wie Pilze aus dem Boden gesprungen und alle haben irgendwie Geld verdient und alles war gut. Und jetzt merkst du halt auch gerade, haben auch die Shops irgendwie ein Proof of Concept? Haben die ein Produkt, was wirklich, was du ja auch gerade meintest, ne? Gerade auch der Aspekt Retention, ne? Musst du dir immer wieder teuer den Kunden einkaufen? Oder hast du jemanden, der auch, ja, dein Lead-User ist, der auch schon, keine Ahnung, schon 50 deiner Produkte gekauft hat und immer wieder kauft? Und ich glaube, da ist ja auch genau dieser Punkt zu verstehen, gerade in der jetzigen Zeit. Du kannst natürlich immer, und ich glaube, das habe ich auch bei uns, ne? Wir machen uns immer voll viele Gedanken über Werbemittel, den Content, wo wir, sag ich mal, auch mit den Affiliates arbeiten. Aber in dem Moment, wenn wir den Kunden auf den Shop schicken, sind wir auch Werbetreibende eigentlich komplett raus. Und wenn du dann natürlich in einen Shop schickst, wo genau diese 5 Fragen nicht beantwortet werden, dann ist das ja eigentlich auch immer so der Punkt, dass auch viele Werbetreibende gesagt wird, ja, der Kanal funktioniert nicht für uns. Mhm. Wir kriegen das nicht optimiert. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Frage, die man sich auch darstellen muss, ist, woran liegt das denn? Liegt es einmal daran, dass die Werbung falsch läuft oder liegt es einfach daran, dass du nicht wettbewerbsfähig bist, weil du einfach so schlecht konvertierst und weil du die Leute nicht abholst? Weil das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja sehr, sehr gut. Du hast halt am Anfang jetzt mit Gemini noch zusätzlich irgendwie gefühlt 5, 6, 10, 20 Leute auf der ersten Seite, die sich halt um denselben Kunden schlagen.
Mhm.
Und wenn du dann zu jemandem hast, wo du sagst, ey, ja, ich habe Vertrauen. Und am Ende darf man noch eine Sache, glaube ich, echt ganz gar nicht vergessen. Du hast halt natürlich auch einen riesen Player auf dem Markt, den alle vertrauen. Und das ist natürlich noch Amazon.
Mhm.
Das heißt Marktplätze, die halt dich auch davor hindern, dass du überhaupt eine Userbase aufbaust mit deinem Shop.
Ja, safe. Damals war es eBay.
Damals war es eBay, richtig. Und ich glaube, das ist halt dieser Punkt. Also ich kenne mich selber, auch mein User-Verhalten. Wenn ich merke, ey, dasselbe Produkt ist bei Amazon, ich denke halt nicht nach. Ich gehe einfach zu Amazon und kaufst da.
Ja.
Ich glaube, das Krasse war, ich habe auch mit einem Kunden geredet. Das war sehr, sehr interessant. Es war eine D2C-Brand, gerade im Supplement-Bereich. die waren im Shop hochoptimiert auf 3-3,5% Conversion Rate. Und dann habe ich mit einem Affiliate geredet, der halt auch noch Partnernet, also Amazon Affiliate war. Der meinte, der Navid interessiert mich nicht. Ich habe eine 7-prozentige, 8-prozentige Conversion Rate bei Amazon.
Mit dem gleichen Produkt?
Mit demselben Produkt.
Okay, Chris. Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch genau das, was viele Leute auch irgendwie vergessen, dass wir halt einfach auch diesen Wettbewerb haben. Und daher finde ich es auch so cool, heute auch mit dir darüber zu reden, wo einfach mal Leute auch wirklich auch reflektieren können. Kann ich diese Fragen, die du auch gerade gestellt hast, beantworten?
Ja.
Weil wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, dann, Houston, dann haben wir auf jeden Fall echt ein riesiges Problem.
Safe, 100%. Also man kann sich ja mal selber beobachten. Also geh mal random auf irgendeine Seite und dann wirst du merken, was du in den ersten 0,5 oder 1 Sekunde tust. Du tust nichts anderes, außer diese 5 Fragen zu beantworten.
Ja, ist also krass, ne? Weil eigentlich, du musst echt auch nochmal damit auf die Nase gestupst werden, weil du machst das ja alles unterbewusst.
Ja, das machen wir alles unterbewusst. Und B, was ich auch sage, vielen und immer auf Masterclasses den Leuten versuche zu plädieren, ist, lass doch mal deine Mutter deinen Online-Shop ausprobieren. Also zeig ihr mal die Werbung und sag ihr mal, guck mal, wie fühlst du dich, was denkst du? Und dann wirst du eine ganz andere Brille sehen oder eine ganz andere Perspektive. Und dann siehst du, wie das auch benutzt wird. Also ich habe ja vorhin davon geredet, Conversion wird verwendet, also der Online-Shop wird benutzt. Warum meine ich benutzt? Weil du ja ein Touch-Display hast. In dem Moment kannst du auch zuschauen, wie die Person das Gerät verwendet. Und du bist derjenige, der das Gerät baut. Und wahrscheinlich hast du einfach ein Standard-Shopify-Template genommen. Und dann, es braucht Zeit, bis der Daumen sich orientiert hat. Deswegen ist es jetzt auch so wichtig, dass das Mobile-Menü links ist und Descartes rechts und nicht andersrum. Weil die ganzen Templates ist einfach so ergeben, dass das Mobile-Menü links ist und Leute haben sich daran gewöhnt, dass der Daumen nach oben links muss. Aber die ganzen alten Shops kommen nicht hinterher, die bleiben verkehrt herum und dann muss der Daumen immer erstmal so Orientierung suchen. Deswegen einfach mal testen lassen, dann siehst du schon, was passiert.
Das heißt, du würdest auch immer eigentlich sowas wie Hotjar als Beispiel eigentlich immer verbauen, um einfach mal zu sehen, irgendwie Heatmap.
Immer. Aber ich würde auch das Handy mal in die Hand jemanden drücken. Einfach, ich bin doch oft genug mit Leuten da draußen in der Bar oder abends mit Freunden oder hier bei Freunden zu Hause. Dann gib mal dein Handy her. Sag mal, ey, guck mal, ich habe hier einen Online-Shop. Ich habe hier eine neue Erwerbeanzeige gelaunt. Kannst du mal kurz da drauf drücken, mir sagen, was du denkst? Weil es kommt ja manchmal ganz anders an, als man vermutet. Es gibt sowas auch wie Selbstbild und Fremdbild. Du als dein Selbstbild ist, meine Marke soll so und so rüberkommen. Das ist meistens dann Branding. Ja? Aber das Fremdbild ist eigentlich, ey, das ist voll die rassistische Marke eigentlich. Also man muss dann immer ein bisschen gucken, was denken wir über sich selber und wie kommt es dann am Ende des Tages an? Weil das, was transportiert wird, kann man meistens selbst gar nicht entscheiden.
Ja, das stimmt. Also das Einzige, was du halt machen kannst, ist versuchen, da irgendwie eine Identität aufzubauen und dann halt auch irgendwie das Fremdbild mit irgendwie einwirken zu lassen, aber im Nachhinein steckst du halt auch nicht überhaupt in den Köpfen von den Leuten drin.
Ja.
Das heißt aber, sag ich mal so, das klassische Setup bei euch wäre auch, wenn ihr mit einem Kunden arbeitet, genau das, die Research zu machen, auf der anderen Seite halt wirklich mal auch die Fragen im Check, also Post-Purchase, einfach mal zu hinterfragen und von da aus einfach mal zu gucken, wo man halt ansetzen kann.
Analyse durch GA4, also da kriegen die Daten raus, das spuckt uns Zahlen aus, wie zum Beispiel Bounce Rate im französischen Markt liegt bei 90%. Bedeutet für mich, fehlt Alarm, irgendwas stimmt im französischen Markt nicht, ja? Aber das Problem ist ja, ich habe nur eine Zahl, also da steht jetzt 90%, aber mit der Zahl kann ich ja nicht viel anfangen. Dann gehe ich hin und gebe das gleiche Prozedere, den gleichen Filter ein in Clarity oder in Hotjar, also in ein Heatmap-Tool. Und dann lasse ich mir das verbildlichen. Jetzt sehe ich das Problem. Bedeutet, ich gucke mir die Strecken an, gucke an, okay, wie weit scrollen die Leute und. Dann irgendwann werde ich das Problem erkennen. Und wenn ich das Problem erkannt habe, dann entwickle ich eine These dagegen. Bedeutet, Schweiz, Bounce wird groß, Leute scrollen runter, da steht Made in Germany, die Leute brechen ab bei Made in Germany. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, die Schweizer haben Angst, dass sie Steuern zahlen müssen, wenn das Produkt von Deutschland nach in die Schweiz transportiert wird. Und dass der Nutzer keine Zahlungsmethode wie Twint hat. Bedeutet für mich, Twint einfügen und dem Nutzer sagen, hey, wir haben ein Warenlager in der Schweiz, wir versenden aus der Schweiz direkt. Zack, Problem gelöst. So. Das wäre jetzt ein Quickfix, also das wäre jetzt eine Sache, wo man direkt das Problem lösen kann, indem man etwas repariert, also etwas besser macht als vorher. Dann gibt's Sachen wie, okay, sagen wir mal, wir bleiben bei dem Case, französischer Markt konvertiert nicht. Dann machst du einen AB-Test und erstellst ein Design, hey Frankreich, wir haben heute für dich ein ganz besonderes Angebot als Banner. Und dann testest du das aus, ob das besser funktioniert. Und wenn es besser funktioniert, hast du schon mal was gegengewirkt. Also es ist immer die Analyse, dann die Validierung in Hotjar oder Clarity. Dann die These und dann die These in ein Design bringen, also in Kommunikation. Nicht Design, es soll gut aussehen, sondern Design, es soll funktionieren. Und dann testest du. Und das Ganze kannst du machen, indem du etwas Neues implementierst, etwas veränderst oder etwas entfernst. Und das ist die Kunst hinter Conversion Rate Optimierung.
Und was glaubst du, also das würde mich mal nochmal interessieren, was brauchst du für eine Empirie? Also was ist, sage ich mal, ein N, was du brauchst, um überhaupt zu sagen, ich kann die Daten analysieren, eine These aufstellen und dann sie validieren oder nicht validieren? Was ist ja... Das würde mich mal auch interessieren, weil ich hatte immer früher, weiß ich auch noch, gerade wo ich so mit den ersten Conversion-Optimierungsagenturen geredet hatte, hieß es so, ja, unter Ich glaube, 2000 oder 3000 Sales braucht man gar nicht anfangen. Da ist das N zu klein.
Okay. Die Post-Purchase kann man ab einem Kunden machen, weil der eine wird dir bestimmt auch was antworten. Also die Post-Purchase würde ich immer einfügen. Die anderen Metriken, wie zum Beispiel jetzt Bounce Rate und Co., ja, da hast du recht. Also unter 80.000 Traffic im Monat, also man kann schon mit 40.000 Traffic im Monat anfangen, GA4 zu installieren und Co., aber ist halt nicht so geil valide. So ab 80.000 kann man sagen, okay, Google Analytics macht Spaß auszulesen.
Aber wie geht ihr denn mal? Das würde mich auch mal interessieren, gerade jetzt auch mit euch, ne? Also gerade was irgendwie CMPs angeht, Google, einfach Consent, kein Consent. Ich meine, wenn du natürlich Shopify-Daten hast, ist es verhältnismäßig einfach, weil die alles tracken. Aber gerade wenn du jetzt irgendwie von einem CMP abhängig bist, wie geht ihnen da auch um oder wie redet ihr doch mit Kunden? Ich meine, du könntest ja auch rein theoretisch auch mit Matomo arbeiten, was du irgendwie selbst gehostet bekommst, wo du halt wirklich eigentlich immer alles lädst, dass ihr halt auch wirklich alle Daten habt. Ist das gerade nicht mal gerade auch eine Herausforderung? Weil ich weiß, für mich war das von irgendwie Universal Analytics auf GA4 schon halt auch eher ein nicht erfreulicher Schritt.
Ja, also am Ende des Tages bin ich jetzt kein Tracking-Experte. Du fragst mich da auch ein bisschen Wissen ab, wo ich nicht direkt darauf antworten kann. Was ich weiß, ist Server-Side-Tracking, das fragen wir immer ab. Ja. Das wäre natürlich super geil. Verbessert auch die Performance der Ads, weil einfach mehr Daten zurückgespielt werden an die einzelnen Algorithmen. Ja, für mich als Analyst oder als Datenanalyst ist es natürlich super, wenn 100% stimmt. Also wenn die Zahlen in GA4 von den Sales die gleichen Sales sind wie in dem jeweiligen Shop-System, dann bockt das halt, weil man dann auch bestimmte Events auslesen kann, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wie viele Leute haben Add-to-Card gedrückt und haben nicht mit dem Card interagiert. So Thesen kann man dann ausstellen und in GA4 dann runterbasteln. Ja, aber wenn die Daten nicht stimmen, macht es halt keinen Spaß, weil dann machst du eine Analyse, dann schickst du es dem Kunden und sagst, hä, stimmt doch gar nicht, im Juli hatten wir so und so viel Sales, aber du hast nur 2000 Sales weniger.
Ja.
Ja. Hat Wichtigkeit, ja. Kenne ich mich damit persönlich direkt aus? Nein. Haben wir jemanden, der sich damit auskennt? Ja.
Okay, cool. Aber was sind, sage ich mal, auch so Metriken auf der Seite, die für dich relevant sind? Wir hatten natürlich jetzt gerade auch irgendwie Bounce Rate, wir hatten auch natürlich Haltezeit, wie lange man scrollt man runter. Aber gerade auch dieser Aspekt, wie viele Produkte legt man in Warenkorb? Geht man in Warenkorb? Also wie engaged man mit der Seite? Ist das auch eine Sachlage, um für euch dann natürlich noch Thesen aufzugreifen?
Natürlich die ersten Fragen, die wir im Onboarding stellen, sind zum Beispiel, welche Kanäle bringen den meisten Traffic? Welche Kanäle bringen den hochwertigsten Traffic mit der höchsten Conversion Rate?
Mhm.
Wo verlieren die Nutzer auf ihrem Weg Interaktionsraten? Also wo entsteht zwar keine Bounce Rate, aber die Leute klicken nicht mehr. Das ist interessant. Welche Produkte werden oft angesehen, aber nicht gekauft? Also hat der Store irgendwo Produkte, wo super viel Traffic haben, aber nie gekauft werden? Wer ist die Zielgruppe? Männlich, weiblich? Welche Conversion Rate hat welche Zielgruppe? Welche Länder interagieren am meisten? Welche Länder haben welche Conversion Rate? Welche Nutzersegmente sind besonders wertvoll? Das sind so Fragen, die wir natürlich stellen, wo wir dann tiefer reingehen. Wie verhalten sich Bounce Rates auf CLP, PDP und Startseite? Wie oft wird das Mobile-Menü angeklickt, tatsächlich geteilt durch Nutzeranzahl, die mobile auf dem Store landen?
Und das wären jetzt auch mal Sachen, die unsere lieben Hörer auch mal selber mal prüfen könnten, um sich einfach mal auch einen Ist-Zustand irgendwie zu machen, um von da aus nochmal weiterzugucken.
Wenn man gestern mit E-Commerce angefangen hat, dann glaube ich, wird es ein bisschen schwer, das alles zu analysieren, aber ChatGPT hilft und gibt Rat. Also man gibt einfach die Frage ein und ChatGPT erklärt dir, wie du es in GA4 dann visualisieren kannst.
Okay, cool. Anders, und wenn du jetzt mal sagst, auch gerade, ne, wir sind jetzt am Ende des Jahres, was ist so dein Ausblick für das Jahr 2026 oder wo siehst du im Endeffekt auch noch die größten Hebel, gerade auch im Bereich Conversion-Optimierung? Ich meine, das ist ja kurzfristiger Zeithorizont, es ändert sich ja alles immer zeitnah, aber mich würde es mal auch interessieren, was du siehst.
Der größte Hebel ist, glaube ich, indem man das Buch liest von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Weil damit, wenn man das Buch gelesen hat, wenn man Daniel Kahnemann seine Prospekt-Theorie versteht und versteht, wie Menschen Entscheidungen treffen, dann versteht man auch, wie man sein Produkt an den Mann bringt. Und ich glaube, das ist auch die einzige Antwort, die ich darauf richtig geben will, weil dieses Buch hilft wirklich weiter.
Dann würde ich einmal sagen, dann verlinken wir auch mal dieses Buch über für alle, die es danach entweder lesen möchten. Weil ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig. Also die Zeiten, wo man sich eigentlich nur um die Werbung kümmern kann und der Verkauf irgendwie stattfindet, ich glaube, die sind halt vorbei. Und ich glaube, das, was du jetzt auch uns gesagt hast, ist ja einfach, es ist ein Zusammenspiel von den drei Säulen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es immer mehr auch Advertiser verstehen. Vielleicht auch die Publisher verstehen, auch bei uns jetzt mal auch im Affiliate-Marketing, das war jetzt ja schon auch mehr auch für Advertiser, aber auch in allererster Linie auch vielleicht Affiliates, um diese Fragen zu stellen. Weil erst auch, wenn die erste Säule die zweite und dritte Säule versteht und sie vielleicht alle miteinander reden, führt es im Endeffekt auch dazu, dass wir es hinkriegen können, gemeinsam halt einfach an dem besten Resultat zu arbeiten.
It's a people business. Also eines Tages, warum ich dieses Buch auch empfehle, ist, das Buch erklärt dir, wie man Menschen versteht. Und viele unterschätzen das, wie viele Leute auf einem Store eigentlich drauf sind. Manchmal füllen bestimmte Stores Stadien, manchmal auch 5 Stadien, manchmal auch 10 Stadien, ja. Und wenn man schon ein Stadium voll hat, dann muss man sich einfach die Frage stellen, wie kriegen wir es jetzt hin, durch dieses Stadium eine Laola-Welle zu schießen? Und genau das ist ja die Frage, die man sich hier stellt, wie kriege ich es hin, dass alle Leute kaufen? Und wenn man versteht, wie Menschen Entscheidungen treffen, wie man die dazu bringt, Entscheidungen zu fällen, die wir wollen, also wenn wir sagen, okay, wir möchten den Nutzer von A nach B bringen, und A nach B bedeutet ja von First Touch zu Last Touch, bis hin zum ich abonniere sogar den Newsletter, dann muss man einfach wissen, wie Menschen ticken. Und das, die beste Antwort, die ich darauf geben kann, ist Daniel Kahneman. Weil cool. Er hat auch einen Nobelpreis dafür bekommen. Ich habe keinen Nobelpreis, deswegen will ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung, lest mein Buch oder hört meinen Podcast, sondern lest einfach Daniel Kahneman und man versteht einiges. Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist einfach nur, hat man Bock auf das Thema oder hat man keinen Bock.
Cool. Anas, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke dir für die Einladung.
Wow, ich muss sagen, der zweite Teil war genauso phänomenal wie der erste Teil. Mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht. Anas, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schickt uns gerne Kommentare. Wenn es noch Fragen gibt, immer her dazu. In den Shownotes findet ihr auch noch Anas LinkedIn-Profil, wenn es da auch noch Fragen gibt. Ich wünsche euch eine grandiose Woche.